Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan. Unser Sonntag. Herzlich begrüßt Sie Claudia Kaminski. Schön, dass Sie dabei sind. Nach den Mahnungen bereitet das Evangelium den Weg, die richtige Einstellung zu finden und Fehlhaltungen zu korrigieren, so Nadja El-Beheri in dieser ersten Betrachtung. Es geht um die rechte Herzenshaltung. Doch zunächst das Neueste vom Tag.
Die jüngsten Spannungen zwischen den USA und der Ukraine sorgen für Besorgnis. Das Treffen zwischen Präsident Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj in Washington endete am Freitag unerwartet abrupt, nachdem Trump seinen Gast aus Kiew vor laufenden Kameras bedroht und gedemütigt hatte. Das katholische deutsche Osteuropa-Hilfswerk Renovabis urteilt, die Szene im Weißen Haus werfe Fragen nach der Verlässlichkeit der internationalen Unterstützung für die Ukraine auf. Hauptgeschäftsführer Thomas Schwarz von Renovabis erklärte am Samstag, die Ukraine kämpfe weiterhin mit unermüdlichem Mut gegen einen völkerrechtswidrigen Krieg. Dabei gehe es nicht nur um die territoriale Integrität des Landes, sondern auch um den Schutz grundlegender Werte wie Menschenwürde, Freiheit, Gerechtigkeit. In einer solch existenziellen Bedrohungslage, so schwarzwörtlich, braucht die Ukraine starke und verlässliche Partner. Jegliche Unsicherheiten in der Unterstützung schwächten nicht nur die Ukraine, sondern sendeten auch besorgniserregende Signale an alle, die für Demokratie und Freiheit eintreten, so der Geistliche. Renovabis sieht mit großer Sorge, dass der Krieg schon seit 3 Jahren unzählige Menschenleben gekostet und Millionen von Menschen in Not gestürzt hat. Die humanitäre Lage bleibe dramatisch, viele Menschen seien weiter auf internationale Hilfe angewiesen. Da gehe es sowohl um humanitäre Hilfe als auch um politische Rückendeckung, so Schwarz. Und wörtlich, die internationale Gemeinschaft darf nicht nachlassen, sondern muss mit Entschlossenheit an der Seite der Ukraine stehen, nicht nur in Worten, sondern auch in Taten. 8 frühere afrikanische Staatschefs haben sich zusammengetan, um für einen Erlass von Auslandsschulden afrikanischer Länder zu werben. Die Schuldenkrise hat sich durch steigende Zinssätze und einen stärkeren Dollar noch verschärft. Das erklärte der frühere tansanische Präsident Jakaya Mrisho Kikwete bei der Präsentierung der African Leaders Debt Relief Initiative. Es werde für afrikanische Länder zunehmend schwieriger, Schulden in Dollar zu verwalten. Eine globale Lösung dieser Krise sei nicht nur für afrikanische Volkswirtschaften wichtig, sondern komme allen Menschen auf der Welt zugute. Die Initiative wurde in Kapstadt am Rand des jüngsten G20-Finanzministergipfels ins Leben gerufen. Der südafrikanische Vorsitz dieses Forums, in dem die 20 wichtigsten Industrieländer der Welt vertreten sind, hatte die Schuldentragfähigkeit in den Mittelpunkt der Debatte gestellt. Die Unterzeichner betonten die dringende Notwendigkeit, die globale Finanzarchitektur zu reformieren, um die Entwicklungsländer besser zu unterstützen. Dasselbe fordert auch immer wieder Papst Franziskus von Rom aus. Österreich. Eine neue Studie über die letzte Lebensphase von Ordensleuten könnte einen Anstoß zum gesamtgesellschaftlichen Überdenken einer gelungenen Work-Life-Balance im hohen Alter geben. Die Soziologin und Theologin Ruth Mechler widmet sich in der Studie der Frage, wie betagte Ordensleute den Herbst ihres Lebens bewältigen. Dazu befragte sie 21 über 80-jährige Sacré-Cœur-Schwestern und Jesuiten in Deutschland und Österreich. Ihr Buch zur Studie erscheint am 10. März, wie die Ordenskonferenz mitteilte. Warum gerade Ordensleute häufig so alt werden, erklärt Mechler in einem Interview auf der Webseite der Jesuiten, mit deren klarem Ziel im Leben, mit Regelmäßigkeit und einer starken Sinnhaftigkeit. Dazu komme, dass Ordensleute bis ins hohe Alter arbeiten, ihren Kräften angemessen, so die Studienautorin. Die Alternative Vollzeit oder Rente in unseren Gesellschaften sei keine gute Idee. Besser sei es, auch im hohen Alter noch einmal etwas Neues anfangen zu können. Auch die Ordensgemeinschaften seien bereit, ihre Mitglieder dabei zu unterstützen, sich bis ins hohe Alter weiterzubilden und immer wieder Neues anzufangen. Die betagten Ordensleute erzählten in den Interviews von neuen Aufgaben, wenn andere schon seit Jahren im Ruhestand sind, von bewältigten Lebenskrisen und ihrem Glauben. Die Ergebnisse der Studie sollen den beteiligten Ordensgemeinschaften auch Einblicke geben, wie es ihren älteren Mitgliedern wirklich geht, was getan werden kann, damit es ihnen besser geht und was bei der jetzt jungen Generation getan werden muss, damit es ihr auch im Alter gut geht. Große Krisen seien bei den Befragten im Alter nicht mehr vorhanden, so Mechler. Sie erzählten aber von durchgemachten und überwundenen Krisen, nicht durch Verdrängung, sondern durch die Frage, ob sie auf dem richtigen Weg sind. Das habe ihnen neue Kraft gegeben.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus in Gleichnissen zu seinen Jüngern: Kann etwa ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über den Meister. Jeder aber, der alles gelernt hat, wird wie sein Meister sein. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen: Bruder, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen, während du selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du zusehen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Es gibt keinen guten Baum, der schlechte Früchte bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Früchte bringt. Denn jeden Baum erkennt man an seinen Früchten. Von den Disteln pflückt man keine Feigen, und vom Dornstrauch erntet man keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor, und der böse Mensch bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Denn wovon das Herz überfließt, davon spricht sein Mund.
Das vorliegende Evangelium ist jenem Teil der Berichterstattung des Lukas entnommen, die bei Matthäus der Bergpredigt entspricht. Bei Lukas findet die Predigt auf dem Felde statt. Vielleicht möchte der Evangelist so die Nähe Jesu zur Menge hervorheben. Die bei dieser Gelegenheit verkündete Botschaft stellt eine Lebensform vor Augen, die auch im Verhältnis mit der strengen Auffassung der rabbinischen Lehre als revolutionär bezeichnet werden kann. Wie auch bei anderen Gelegenheiten verdeutlicht Jesus seine Anforderungen durch Gleichnisse. Manchmal, wie etwa im Gleichnis vom Sauerteig, fiel es den Jüngern schwer, die Lehre Jesu zu verstehen. Sie mussten ihn fragen: Herr, erkläre uns das Gleichnis. Bei anderen Malen versuchte Jesus, den Kontext zu finden, um sich ganz auf seine Zuhörer einzustimmen. Das Faszinierende dabei ist, dass uns auch die Gleichnisse heute in gleicher Weise ansprechen. Die Erzählungen des Evangeliums des achten Sonntages in der Jahreszeit legen ihren Fokus zunächst auf Beziehungen, in denen eine Figur eine andere beeinflussen oder führen soll. Die Leitfiguren sind dabei ein Blindenführer, ein Meister und ein Bruder. Die Bindungen, auf die wir hier treffen, werden ihrer Natur nach immer intensiver. Der Kontakt mit einem Blindenführer kann auch ein ganz zufälliger sein. Ich erinnere mich an ein solches Ereignis in unmittelbarer Nähe einer Straßenbahnhaltestelle. Eine junge blinde Frau, die sich mit einem Stock bewegte, fragte mich, als sie eine Straßenbahn hörte, welche Nummer das wohl sei. Ich sagte ihr die Nummer und sie sagte: Es ist immer dasselbe. Die Straßenbahn fährt mir davon. Als ich ihre enttäuschte Stimme hörte, fragte ich sie, ob sie der Straßenbahn nachlaufen wolle. Als die junge Frau Ja sagte, nahm ich sie bei der Hand und wir liefen gemeinsam der Straßenbahn nach. Es war ein unglaubliches Erlebnis für mich, zu spüren, wie sich die Frau ganz meiner Führung überließ wo ich doch für sie eine Unbekannte war. Sie stieg ein und wir trennten uns. Mich hat dieses Gefühl sehr beeindruckt und erinnert mich ganz an die Situation, in der ein Blinder sich eben seinem Blindenführer überlässt. Die Jünger-Meister-Beziehung ist eine andere. Der altgriechische Terminus, der für Lehrer gebraucht wird, ist Didaskolos, dass ich aus dem Wort Didasko geben und Kalos dem schönen, richtigen zusammensetzt. Jesus selbst wird an zahlreichen Stellen als Didaskolos bezeichnet. Es geht nicht darum, eine bestimmte Lehre zu verkünden, sondern vielmehr darum, das weiterzugeben, was schön, gut und wahr ist. Jesus tut das durch seine Worte, aber vor allem auch durch sein Leben. Er tut dies auf eine Weise, die uns oftmals paradox erscheint. Wer sein Leben finden will, der wird es verlieren. Im Laufe der Geschichte gibt es zahllose Menschen, die dem Beispiel Jesu gefolgt sind und ihr Leben in Nachahmung ihres Meisters hingegeben haben. Am 4. März begeht die Kirche in Ungarn das Fest des seligen Zoltán Meslény. Meslény wurde Mitte Juni 1950 zum Bischofsvikar der Diözese Esztergom gewählt. Etwas mehr als ein Jahr zuvor war Kardinal Mindszenty inhaftiert, gefoltert und verurteilt worden. Meslény war sich klar darüber, dass die Annahme des Amtes angesichts der historischen Situation einen Schritt zum Martyrium bedeutete. Er tat diesen Schritt in Einklang mit seinem bischöflichen Wahlspruch Fidenter ad Fidelicta in Vertrauen und Treue. Und tatsächlich wurde er wenige Monate später inhaftiert, in ein Lager gebracht und starb schließlich an den Folgen seiner Inhaftierung. Auch heute gibt es zahlreiche Christen, die in Vertrauen und Treue auf dem Meister an der Schwelle des Martyriums stehen. Angesichts dieser Situation mag immer wieder die Frage auftreten: Wo bist du, Herr, bei all diesem Leid? Im Glauben und im Vertrauen auf das Evangelium hören wir die Antwort: Ich bin bei den Leidenden in jedem Menschen, der psychischen oder physischem Leiden ausgesetzt ist. Ich leide in ihm und mit ihm. Der dritte Vergleich, den Jesus bringt, stellt den Gipfel des Crescendo an der Intensität der Beziehungen dar. Nach dem Blindenführer und dem Meister nennt er den Bruder. Das Verhältnis von Geschwistern ist intensiver als die vorgenannten. Auf diese Art von Beziehungen mag das Beispiel vom Splitter und dem Balken besonders gut passen. Der Splitter behindert die Erkenntnisfähigkeit ein wenig. Der Balken macht das Sehen fast unmöglich. Zur Entfernung eines Splitters mag ein einfaches Hausmittel reichen. Um einen Balken zu bekämpfen, braucht es oft einen Spezialisten. In Situationen des engen Zusammenlebens im familiären Kreis ist es vielleicht oft gerade die Unzufriedenheit mit sich selbst, die jemanden anderen gegenüber besonders kritisch werden lässt. Nach den Mahnungen bereitet der Text den Weg, die richtige Einstellung zu finden und Fehlhaltungen zu korrigieren. Jesus tut es zunächst durch einen Hinweis auf die Pflanzenwelt. Das Bild des Baumes suggeriert Größe und Stärke. Einen gesunden Baum erkennt man an gesunden Früchten. Disteln und Dornenstrauch erwecken negative Assoziationen. Mit diesem Beispiel wird die Dichotomie von Gut und Böse eingeleitet. Die richtige Haltung gegenüber den Dingen und vor allem gegenüber zwischenmenschlichen Beziehungen wird im Herzen entschieden. Dass die vorliegende Stelle vor allem auf die Beziehungen zu anderen Menschen abstellt, zeigt sich nicht nur an den Beispielen, die wir soeben gehört haben, sondern auch an dem Hinweis auf die Sprache. Wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Die Politiktheoretikerin Hannah Arendt betont die hervorragende Bedeutung des Handelns und des Sprechens im Leben der Menschen. Im Sprechen gibt sich der Mensch selbst aus der Hand. Ein Mensch kann sich in passiver, sprachloser Zurückgezogenheit nie selbst erkennen und sich auch nicht anderen mitteilen. Seine Eigenart wird sichtbar in einer Art und Weise, wie er den anderen begegnet. In diesem Sinne kommt dem Sprechen offenbarende Qualität zu. Wie steht es nun mit dem Herzen? Es mag uns die alttestamentarische Geschichte in den Sinn kommen, in der König Salomon um ein hörendes Herz gebeten hat. Papst Benedikt hat diese Geschichte an den Anfang seiner Rede im Deutschen Bundestag gestellt. Im Rahmen eines interdisziplinären Seminars an meiner Universität, der Passmann-Peter-Universität, haben wir uns dieser Wendung genähert. Der Text der Einheitsübersetzung bleibt ganz nahe an dem aramäischen bzw. griechischen Original. In der ungarischen Sprache ist manchmal von einem wachen bzw. gehorsamen Herz die Rede. Verben im Hebräischen sind immer auf ein Tun ausgerichtet. Hören bedeutet also immer auch Tun. Der moderne Mensch versteht das Herz oftmals als den Sitz der Gefühle, ein romantischer Zugang. In der biblischen Tradition jedoch ist das Herz jener Ort, an dem Gedächtnis, Verstand und Gefühle aufeinandertreffen. Mit dem Herzen hört man, erinnert sich und fühlt. Zwischen Verstehen und Fühlen gibt es eine Wechselwirkung. Es gehört zu den großen Herausforderungen eines jeden Christen, ja eines jeden Menschen, seine Gefühle in Einklang mit seinem Verstand zu bringen. Wie schwierig ist es manchmal, mit Christus geduldig zu sein, sich mit ihm gemeinsam an die Bedürfnisse anderer anzupassen. Wie schwer kann es fallen, Leid und Prüfung anzunehmen. Doch gleichzeitig zeigt die Erfahrung vieler Christen, dass wenn es gelingt, sich selbst zu überlassen, so ist es Jesus, der auch die Beziehungen zu unseren Mitmenschen ordnet und uns so ein hörendes Herz und die rechte Einsicht gibt.
Das war eine Betrachtung zum Sonntagsevangelium von Nadia El-Beheri aus Budapest. Sie hörten eine Sendung von Claudia Kaminski für Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.